Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Wein-Podcasts Genuss im Bus. Mein Name ist Wolfgang Staudt und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten. Für die heutige Episode bin ich in die Südpfalz gefahren. In Ilbesheim treffe ich mich mit Boris Kranz, jedem Shootingstar, der mit seinen Weinen von der Kalmit in den vergangenen Jahren einen Knaller nach dem anderen ablieferte und die Charts regelrecht erstürmte. Auf der Fahrt dorthin erinnere ich mich an ein früheres Gespräch. Damals erklärte Boris mir seine Qualitätsvorstellungen sinngemäß wie folgt. Mein idealer Wein, sagt er, ist ein Wein, der glasklar die Rebsorte und den Boden erkennen lässt und schmeckbar macht. Es ist ein ursprünglicher, ein authentischer Wein, fernab jeder geschmacklichen Globalisierung. Dem wollte ich auf den Grund gehen, was genau meint Boris Kranz, wenn er von ursprünglich, von authentisch spricht und wie überhaupt gelingt das Projekt in einem Wein den Boden schmeckbar zu machen. Und dann erinnere ich mich noch, dass er damals hinzufügte, das geht nur mit einem feinen Gespür für die Bedürfnisse und Möglichkeiten der einzigartigen Weinbergslagen und absoluter handwerklicher Präzision, einer Liebe zum Wein und zum Detail. Okay, das klingt super, aber da ist Nachhaken angesagt. Und weil ich das diesmal alles sehr genau wissen will, reden wir ein bisschen länger als sonst. Also, bleib dran. Es ist spannend bis zum Schluss. Los geht's. Hallo Boris.
Hallo Wolfgang.
So, wunderschöner Spätnachmittag an einem frühsommerlichen Tag im Anfang Juni. Sag doch mal unseren Hörern und Hörerinnen, wo sind wir gerade hier?
In Ilbesheim, in unserem Weingut, in der Mörzheimer Straße. Ilbesheim liegt im südlichen Teil der Pfalz, eigentlich, wenn man so will, mehr oder weniger im Zentrum, ganz nahe bei Landau, ist der nächste Ort, den man erreicht, wenn man von Landau Richtung Westen fährt. Und wir sind eingebettet zwischen dem Pfälzerwald und unserem kleinen Hügel, der kleinen Kalmit, auch unsere beste Weinlage hier im Ort. Und wir sitzen hier bei uns im Weingut, das an dem Standort, wo wir jetzt sind, sich in der vierten Generation zurzeit befindet. Wurde von meinen Urgroßeltern als landwirtschaftlicher Gemischbetrieb hier noch gebaut und über die Generationen zum flaschenweinvermarktenden Betrieb umgebaut. Und wir sitzen hier in unserem Verkostungsraum und haben diverse Flaschen Wein auf dem Tisch stehen.
Ja, ich bin schon sehr gespannt. Das sieht sehr, sehr verlockend aus, aber ich will jetzt gerade noch nicht alles verraten. Boris, welche Weine trinkst du persönlich am liebsten?
Ich bin sehr vielfältig aufgestellt, bleibe aber am Ende meistens beim Riesling. Das ist die Rebsorte, die mich am meisten fasziniert durch ihre Vielschichtigkeit, durch ihren Charakter, dadurch, dass sie die Lagen und die Böden immer sehr gut zeigen kann. Und man dadurch ja einen unheimlichen Reichtum an Geschmackseindrücken bekommen kann.
Gibt es ja da ein wahnsinniges Spektrum. Ich will jetzt nicht also von trocken bis edelsüß erwähnen, sondern auch von einfachen Gutsweinen. Und in der Qualität geht es ja noch auch unter Gutsweinen, wenn man in die Supermärkte guckt, was da alles an Rieslingen so steht, bis hin zu den großen Gewächsen, den GGs. Und dann die in der Wachau und die im Elsass, also die Riesling-Welt ist ja riesig. Wenn ich jetzt da sage, was ist sozusagen in dieser großen Riesling-Welt so deine Lieblinge?
Also schon der trockene Wein, der trockene, elegante Riesling mit Lagencharakter. Also da finde ich mich am ehesten wieder und das ist auch das, wo ich mich gerne durchprobiere.
Nicht zu leicht und nicht zu schwer heißt das auch, ne?
Ja. Also leicht geht ja immer, gerade wenn man so Nachmittag wie heute denkt, ja. Man möchte den Abend starten mit einem Glas leichten Riesling, ist das natürlich grandios. Aber zum Essen ist dann doch eher was ein bisschen kräftiger oder für mich auch immer gerne gereift. Also das ist für mich ein großes Thema, auch gereiftere Rieslinge. Und die in der speziellen Kombination mit Speisen, das ist dann schon ja, eine tolle Sache.
Was ist für dich, es wird ja viel darüber geredet, was ist für dich ein großer Wein?
Ein großer Wein für mich muss Eleganz besitzen. Er muss einen Eindruck im Mund hinterlassen. Der kann unterschiedlicher Art sein. Er muss aber auch eine gewisse Durchgängigkeit besitzen. Also das muss von der Nase bis zum Schlucken quasi eine Wertigkeit vermitteln, das Ganze. Und ich glaube, das kann man schwierig beschreiben, aber wenn man das ein paar Mal probiert hat, dann weiß man, wie sich ein guter Wein anfühlt.
Müssen das immer oder sollten das eher gereiftere Weine sein oder geht das auch, ist das, was du da gerade beschrieben hast, auch in einem jungen Wein zu haben?
Das kann man auch in jungen Weinen haben. Mhm. Das merkt man im jungen Stadium schon, wie sich so etwas entwickeln kann. Mhm. Also das, ich finde, das hat man auch oft schon ganz früh im Keller. Wenn die Weine gerade so noch am Ende der Gärung sind, kann man schon so ein, das ist noch nicht abschließend, aber man kann schon so ein Gespür entwickeln, ob das ein Wein ist, der gut ist und Zukunft hat, oder ob das ein Wein ist, wo man vielleicht nochmal probieren sollte.
Welche Anlässe oder zu welchen Anlässen sagst du, da passt eigentlich der gereifte Wein besser als ein junger und wann ist es umgekehrt?
Also ein gereifter Wein finde ich immer zu speisen. Also ein Riesling, der sehr jung ist. Und gerade wenn es noch Rieslinge sind, die wirklich charaktervoll sind, sind die aus meiner Sicht in der Jugend oft eher schwierig zum Essen zu kombinieren. Das sind dann Weine, die trinkt man so ja unter dem sozialen Aspekt, wenn man zusammensitzt mit Freunden oder mit guten Leuten einfach, dann trinkt man einen, vielleicht ein bisschen einen jüngeren Riesling, weil dann die Frucht, das Lebendige, das unterstützt dann die Situation. Aber wenn es an die Auswahl zum Essen geht beim Riesling, finde ich eine gewisse Reife und dann eben auch, weil dann die Frucht ja eher ein bisschen zurückgegangen ist und der Jahrgangs- und Lagencharakter eher zum Tragen kommt, auch die Auswahlmöglichkeiten zu den einzelnen Speisen finde ich dann deutlich spannender.
Also zum temperamentvollen Miteinander, sozialen Miteinander, einen jungen, temperamentvollen Wein, der noch nicht sozusagen innerlich zur Ruhe und zu so einem ausgeglichenen Wesen gekommen ist und genau das dann zum Essen, wenn er etwas zur Ruhe gekommen ist.
Genau.
Und auch die Primärfrucht sicherlich ein bisschen verloren hat, weil die ist ja in der Tat nicht immer ganz einfach zum Kombinieren.
Ne? Ja. Also finde ich bei allen Weißweinsorten eigentlich so. Ja. Es gibt, finde es schon immer etwas spannender, gerade wenn man sich was bei seinem Essen, was man jetzt gerade macht, wenn man sich da was gedacht hat, dass man dann auch den entsprechenden Wein aussucht. Und da kommt man, glaube ich, zwangsläufig, wenn man sich damit beschäftigt, immer eher zu einem, er muss ja nicht alt sein, aber vielleicht leicht gereiften Wein, einem Wein, der schon etwas zur Ruhe gekommen ist.
Redest du mit deinen Kunden darüber? Weil, sagen wir mal, die große Mehrheit der Weintrinker, glaube ich, ist immer noch, steht so ein bisschen auf die jungen Weine, immer der Hype des neuen Jahrgangs und es gibt immer noch zu wenig Menschen, meine ich, die den Wert oder auch die besondere geschmackliche Klasse der gereiften Weine kennen.
Ja, also wir versuchen das schon immer mal zum Thema zu machen. Wir haben auch teilweise ältere Jahrgänge, wo wir sagen können, ja, probieren Sie das mal, ja, oder probieren wir es auch hier im Probierraum, dass man mal, wenn wir wissen, an einem Wochenende ist ein bisschen was los bei uns, dass man auch mal was Gereiftes aufmacht und das auch mal probieren lässt. Wir machen auch einmal im Jahr bei uns im Weingut, hoffentlich dieses Jahr auch, wir werden sehen, das ist immer Ende August, aber wir können das auch noch in den September verschieben, eine Bottle Party, also da wird es um Großflaschen, wird ein Menü gekocht und wir servieren dann Großflaschen und das immer meistens alles gereift, was wir dann trinken und wir machen das schon ein bisschen zum Thema bei uns im Weingut und versuchen auch den Leuten zu sagen, es muss nicht im Februar schon der neue Jahrgang da sein. Der Mai ist ein optimaler Zeitpunkt und wenn es Juni ist, ist es auch nicht schlimm.
Es gibt ja mittlerweile Winzer sogar, die anfangen, eigene Flaschenreifekeller zu bauen, um sich da eine Möglichkeit, sagen, um die Gastronomie, um auch wertschätzende Endverbraucher da nach ein paar Jahren bedienen zu können. Ne?
Ja. Ja.
Keine schlechte Idee.
Nee, das wird schon auch zum Thema. Also wir haben auch diverse Jahrgänge, die lagern und die werden dann irgendwann auf den Markt kommen.
Ja, also wohl dem, der dann eine Flasche abkriegt.
Ja.
Fein. Und wenn, damit dieses Projekt Großer Wein in deinem Sinne gelingt, welche Bedeutung hat dann für so einen großen Wein das Phänomen Authentizität?
Letztendlich ein sehr bedeutendes, weil nur mit einem Wein, der auch in Erinnerung bleibt, kann man eine Authentizität aufbauen. Ja? Und er muss im Prinzip die Handschrift tragen von dem, der ihn macht, den Wein. Und nur so kann das langfristig funktionieren.
Also die Handschrift des Machers, des Autors, ne? Des Winzers auf der einen Seite und Herkunftscharakter.
Klar, ja, das habe ich jetzt außen vor gelassen, aber das ist natürlich, das gilt es ja im Prinzip herauszuarbeiten bei dem Thema. Das ist unsere Aufgabe als Winzer. Wir haben eine Lage oder wir haben mehrere Lagen und jeder Lage muss das entsprechende entlockt werden, ja, dass sie ausmacht dann am Ende.
Ja. Ja. Ich habe vor kurzem mit dem Andreas Barth gesprochen, Lubenziushof, vielleicht Terrassenmosel, Kellermeister bei Günter Jauch.
Ja.
Und der sagt mir, das Entscheidende ist, den Weinberg lesen zu lernen. Was hat er für Bedürfnisse? Was fällt ihm leicht? Was fällt ihm schwer? Wo ist er anfällig? Gegen welches Wetter zum Beispiel? Und dann sozusagen mit der Zeit, mit dem immer besseren Kennenlernen, die Arbeiten im Weinberg darauf ihm zu helfen, ihn zu unterstützen, da wo er Unterstützung braucht und da wo er keine braucht, das ihn auch zu lassen. Und er sagt, also dann zu Günter Jauchs Weinberge kam danach an die Saar, hat er mit dem Altenberg zum Beispiel, ich glaube, er hat gesagt, 10 Jahre hätte er gebraucht, bis er diesen Weinberg verstanden hat.
Mhm. Kann ich nachvollziehen. Bei mir war es jetzt so, ich bin ja hier aufgewachsen. Ich habe das ja schon immer irgendwie in der Familie mitbekommen. Aber es war früher eine andere Zeit. Wein wurde hier anders angebaut, wurde anders ausgebaut, noch anders verstanden. Mhm. Im Prinzip habe ich das hier begonnen mit diesem Lagenausbau. Und ich habe auch mindestens 10 Jahre gebraucht, um zu verstehen, wie das funktioniert an der kleinen Kalmit. Wir hatten zwar gute Weine am Anfang, ich war da noch relativ jung, aber man wusste nicht, wie man das nächstes Jahr wieder hinkriegen soll.
Ja. Hatte kein System, ne?
Nee, das war, ja, es war schon so ein bisschen halt, ja, war mal Zufall und dann war das eine große Aufgabe, das zu reproduzieren. Mhm. Und damit muss man auch seinen Weinberg verstehen. Man muss wissen, warum eine Pflanze hier gut gedeiht und gute Bedingungen hat und warum nicht. Und es braucht Zeit. Und das ist Erfahrung, die man nur über die Jahre aufbauen kann. Und,
wenn der Kalmit ein Mensch wäre, was wäre das für ein Typ? Wie würdest du den beschreiben? Ist der eher männlich oder weiblich? Ist der tiefsinnig? Ist der melancholisch? Ist der temperamentvoll? Also dir stehen alle Bilder zur Verfügung. Was wäre das für ein Typ?
Okay, mit Menschen beschreiben, das bin ich nicht weit vorne. Aber ich würde die Kalmit beschreiben, sie ist eigentlich, wenn man es mal verstanden hat, ist es gleichmäßig, also ist ein ausgeglichener Mensch, weil er auf einem guten Untergrund steht, da ist ein gutes Fundament drunter. Gerade wenn wir jetzt wieder auf die Reben, das Thema Trockenheit und so weiter, das kann die Kalmit sehr gut ausgleichen. Allerdings muss man in diesen Menschen ein bisschen reinschauen und muss gucken, mit was er sich arrangieren kann. Ja, weil sie teilweise doch extrem ist in verschiedenen Bedingungen. Nicht jede Rebe verträgt sich mit dem Berg und Ja, diese Bedingungen muss man lernen.
Mhm. Stärken, wenn dieser...
Ja, die Beständigkeit ist eine Stärke, eine ruhige Beständigkeit. Mhm. Wenn man sich versteht, hat man eine ruhige Beständigkeit. Und das ist, denke ich...
Und Ihre Schwäche?
Ja, die Schwäche ist, dass nicht alles geht. Ja, und nicht alles überall. Sondern man muss das dosiert angehen und muss die richtige Rebe an den richtigen Platz.
Aber sie ist nicht nur für eine Sorte,
oder? Nee, aber das meine ich auch damit, ja. Mhm. Also ich kann dort einen Riesling pflanzen, ich kann dort einen Weißburgunder pflanzen und kann dort einen Spätburgunder pflanzen. Aber das muss ich wohl dosiert aussuchen, an welchem Platz.
Es geht nicht überall alles.
Nicht überall auf der Fläche ist alles es geht, aber wenn man das i-Tüpfelchen haben möchte, geht nicht überall alles. Mhm. Ja.
Es ist ja, also wenn ich die Weine recht erinnere, sind es keine Fruchtbomben, sondern sie sind eher würzig, eher erdig, steinig. Woher kommt das? Oder stimmt das, würdest du?
Ja, also ich kann das, vielleicht fangen wir mal beim Riesling an. Beim Riesling ist es so, das sind auch immer Weine, die in der Jugend so ein bisschen in sich gekehrt sind. Ja, die strahlen nie. Ja. Das liegt aber für mich an der Kombination von dem Gestein, also von diesem Kalk, dieser tertiäre Kalk, der Landschneckenkalk, wie er genannt ist, und dem Boden, der ist sehr lehmig, der um das Gestein ist. Und das lässt den Wein so ein bisschen, ja, also nicht, ist keine expressive Frucht, das ist in der Jugend in sich gekehrt, hat auch immer eine ordentliche Säure. Ja, das zeugt auch von, dieses Gestein ist, ach, hat auch eine gewisse Kühle, die es mitbringt. Natürlich deutlich wärmer als das andere außenrum hier, allein von der Lage, durch die Südhanglage, aber es ist immer auch eine gute Säure da beim Riesling. Und das sind so Parameter, die das so eher auf der würzigen Seite dann erscheinen lassen. Der Weißburgunder, der steht dann eher im Bereich, weil die Kalmit hat verschiedene Zonen. Je nach Höhe wird der Boden leichter. Unten ist er lehmiger, oben wird er leichter, also lösshaltiger. Und das halte ich für die geeigneteren Standorte für den Weißburgunder. Und dort ist dann auch schon Frucht ein bisschen Thema. Ja, bei den leichteren Böden mit dem Kalk dann. Aber das steht dem Weißburgunder auch ganz gut. Ich meine, wir sind immer noch auf der klassischen Seite Weißburgunder. Man hat ja in der Pfalz und auch bei uns im Verband, im VDP, eine Wahnsinns-Auswahl, auch eine Diskussion in Sachen Stilrichtung Weißburgunder. Aber ich finde, sie haben alle ihre Berechtigkeit und wir sind eher noch auf der traditionellen Seite. Und dort spielt Frucht schon eine Rolle und die kommt auch in der Jugend deutlich raus. Ja. Und beim Spätburgunder sind wir im Bereich dazwischen. Ist nicht ganz so schwer wie beim Riesling und nicht ganz so lösshaltig als beim Weißburgunder. Und dort kommt dann eben eine zarte Frucht mit dem entsprechenden Charakter des Rotweins und einer feinen Eleganz halt zum Tragen.
Schön beschrieben. Was muss man denn tun? Das ist ja nun so, jetzt haben wir mal den Weinberg beschrieben, so wie er ist, ohne dass man jetzt als Mensch, als Winzer eingreift. So, jetzt geht's aber jetzt mal, das Potenzial entlocken wir ihm ja nur, du entlockst es ihm nur, wenn du auch was tust. Ne? Bestimmte Arbeiten vielleicht nicht tust, andere Dinge tust. Du hast dich zum Beispiel für den biologischen Weinbau entschieden, das ist ja auch eine ganz bewusste Entscheidung, auch mit der Lage Kalmit fertig zu werden, umzugehen, ihr was Gutes zu tun. Was sind so die Eckpfeiler für aus deiner Sicht, um aus dieser Lage das Maximum rauszuholen, damit das Projekt authentischer, guter, schmackhafter Wein gelingt?
Ja, das ist also, ich denke, es ist was sehr Langfristiges, und zwar, dass man langfristig gut mit seinem Boden und seinem Weinberg umgeht, dass er in einem gewissen Gleichgewicht ist, ja, und das da helfen eben die Mechanismen, wenn man sagt, man entscheidet sich für ökologischen Weinbau, weil man dann doch nochmal etwas näher dran ist an dem Ganzen, weil man viel mehr beobachten muss in dem Thema. Natürlich verzichtet man oder entscheidet man sich, dass man gewisse Dinge nicht tut, wenn man ökologischen Weinbau betreibt. Und aber das Wichtige ist, dass so ein Weinberg in Balance ist und das funktioniert eben mit einer gezügelten oder ganz wenig Nährstoffzufuhr. Das ist heutzutage bei den, auch bei den kleinen Erträgen, die man fährt, fast gar nicht mehr notwendig. Wir kümmern uns schon lange, also da muss ich sagen, meine Eltern waren da schon sehr offen dafür, das Thema, wir haben schon ganz früher, schon vor 30 Jahren, kontrolliert umweltschonenden Weinbau betrieben. Das war so eine Vorstufe im Prinzip. Und damals schon auch mit sehr viel Begrünungen gearbeitet, um eben das Bodenleben anzuregen, gewisse Humus aufzubauen und so weiter. Also das sind solche Standards, die man macht. Ja. Und dann kommt eben das Thema Fleißarbeit des Winzers übers Jahr, geht mit dem Rebschnitt los, geht ganz früh mit den Laubarbeiten los, dass man dem Rebstock auch nur so viel Triebe gibt, wie er vertragen kann, um entsprechende Qualität zu geben. Geht jetzt weiter, dass man über eine Entblätterung nachdenkt. Aber das sind immer auch Themen, die muss man dem jeweiligen Verlauf des Jahres anpassen. Da gibt es kein Rezept dafür, sondern auch wieder viel Erfahrung und Überlegungen. Ja? Wie könnte sich das Jahr weiterentwickeln und dass man da eben seine Arbeiten tut.
Mhm. Rezepte habe ich auch bei Sven Leinen gelernt, gibt es nicht. Obwohl natürlich gerade junge Winzer oft gerne Rezepte hätten, danach suchen. Ja. Aber das muss man lernen, dass es die nicht gibt, sondern dass man jedes Jahr wieder von Neuem sozusagen natürlich auf einem jedes Jahr auch größer werdenden Erfahrungsschatz die Dinge beobachtet und umso näher man quasi an den Dingen dran ist, sie auch haptisch vielleicht fühlen kann, sagt er mir, ja, man kann vielleicht auch die Blätter anfühlen und kriegt schon ein gewisses Gefühl über den Gesundheitszustand, bevor irgendwas noch passiert ist.
Ja, gewisse Stresssituationen und so weiter, das ist so, ja. Ja.
Wenn du jetzt mit mir in den Weinberg gingest und würdest mir zwei Weinberge zeigen. Einen, der ist mit sich im Reinen, der ist ausgeglichen in einem harmonischen Gesamtzustand, so wie du ihn gerade eben beschrieben hast. Und du zeigst mir irgendwo einen anderen Weinberg, wo du genau sagst, der ist das Gegenteil. Ja? Da stimmt das Ganze nicht. Was würdest du mir zeigen und was könnte ich sehen?
Gut, in einem, sagen wir, ein Weinberg, der in einem guten Gesamtzustand ist, der hat einen guten Wuchs, aber nicht überbordend. Ja. Der hat vom Boden her, sieht man, es ist eine Vielfalt an Kräutern und Gräsern da. Die, es ist also kein englischer Rasen oder irgendetwas. Ja. Das bringt hier eine gewisse Vitalität auch mit rein, bringt auch eine natürliche Nährstoffversorgung in den Boden, weil nur so kann man langfristig Humus aufbauen.
Was würden wir sehen, wenn wir buddeln würden?
Wir würden buddeln können. Das ist vielleicht das Wichtigere, weil nur mit bloßem Auge sieht man da wenig Unterschied, glaube ich, aber ob man buddeln kann oder nicht. Ja. Das ist die Frage, ob ein Boden locker und gut ist, dass man dort buddeln kann. Und was man machen kann, ist riechen am Boden. Mhm. Ja, ob ein Boden so dieses Humose, diesen leicht, ja, modrig ist vielleicht der falsche Wort, aber diesen Bodengeruch zeigt oder ob da überhaupt nichts kommt. Ja, weil dann ist auch was los im Boden, dann lebt was und dann hat auch die Pflanze was davon.
Würmer wird man wahrscheinlich auch in dem einen Fall mehr finden als im anderen.
Kommt natürlich auf die Jahreszeit drauf an. Das ist auch immer. Dann, da ist die Natur nicht ganz außer vor, wenn es mal geregnet hat, haben wir leichter.
Da kann man leichter, ja. Und wenn wir die Blätter, sind die eher dann heller grün oder eher dunkler grün? Oder?
Da sehen wir keinen Unterschied. Okay. Also nicht zwangsläufig.
Okay.
Ja, das.
Ja, weil manchmal gehe ich durch Weinberge und dann frage ich mich, ist das jetzt nicht, ist das Nährstoffmangel, wenn die eben ganz hell sind? Oder ja. ist es vielleicht eine Überstickstoffversorgung, wenn sie ganz dunkel sind?
Ja.
Ich weiß es eben nicht so genau. Ne?
Ja. ja, und es kommt ja oft auf die Rebsorte drauf an. Ja. Das ist bei uns hier gerade in der Pfalz stehen ja so viele Rebsorten und es ist auch in den Lagen sehr inhomogen mit den Rebsorten und es gibt welche, die sehen oft, sind eigentlich gut, aber sehen aus, wie wenn das nicht normal wäre. Also, ja, es gibt so gewisse Dinge. Also, ich finde, der Boden ist das, wo man sieht, ist ein Weinberg, geht es dem gut oder
verstehe.
Müsste man da was tun?
Und welche Rolle spielt dann die Faktoren Ertrag, also die Menge, die man dem Rebstock zumutet, der Reifegrad, also auch deren Entscheidung, wann ist der beste Erntezeitpunkt. Beides kann ja letztlich auch auf das Phänomen Authentizität Einfluss haben.
Ja, also das Thema Ertrag ist, glaube ich, ein zentrales Element dort drin und vor allem auch, wie gehe ich damit um, dem Rebstock den entsprechenden Ertrag zu reduzieren beziehungsweise zu belassen? Das ist immer eine Frage. Für uns ist es so, dass wir übers Jahr relativ intensiv daran arbeiten, dass wir zum Zeitpunkt X, also die Lese, den richtigen Ertrag im Weinberg haben. Das ist auch so ein bisschen dem Klima geschuldet, das wir in den letzten Jahren haben. Ich finde, früher konnte man das deutlich eher, wenn man wusste, die Lese ist sehr spät, hat man ja ein großes Zeitfenster für die Lese gehabt. Da war das durchaus gut möglich, in mehreren Stufen, in Etappen zu ernten. Aber heutzutage ist ja auch die Säure manchmal ein Thema, die man behalten möchte, gerade wenn man sieht, jetzt ist Blüte, wir haben heute den 2. Juni, 100 Tage ist Weinlese, also ja, wissen wir, dass wir im Anfang Oktober September nicht mehr lesen werden wahrscheinlich, dass wir Anfang September dabei sind. Ja. Und da hat sich das für uns halt herausgestellt, wenn die Weine zum Tag X in ihrem Ertrag entsprechend eingestellt sind, sind die Trauben homogen reif und wir können die dann auch so ernten. Und dann ist natürlich müssen wir eher von einem niedrigen Ertrag ausgehen, ja, dass das auch alles homogen reif ist. Und das ist so ein bisschen unsere Vorgehensweise. Und so sieht man dann auch schon direkt, wenn ich das an einem Weinberg in der Kall mitmache oder auch jetzt schon bei der Blüte, die sind gegenüber den einfachen Lagen, die wir haben, fast eine Woche voraus. Und so kommt es auch, dass man dann immer erst die großen Gewächse lesen und dann den Gutswein irgendwann.
Das hat sich verändert. Ne? Ich weiß noch, als ich anfing, das ist ziemlich genau 30 Jahre her, mich für Wein zu interessieren, da haben alle Winzer, egal ob ich in Bordeaux war oder ob ich hier in Deutschland irgendwo gefragt habe, also späte Lese war quasi ein Schlüssel für den großen, besonderen Wein. Und die einfachen Sachen hat man tendenziell vorgelesen oder was auch immer gemacht. Und jetzt hat es irgendwie umgekehrt.
Ne? Ja. Also wenn wir jetzt der erste Jahrgang, den wir ja also als Kall mit abgefüllt haben, war 2000. Das ist alles, oder kann man sagen, bis 2010, wobei das ja wirklich ein sehr später Jahrgang war. Aber bis dahin wurde vom 20. Oktober kein Riesling geerntet. Ja, das war früher eigentlich so, war das fast schon, die guten Betriebe haben doch ein bisschen Challenge draus gemacht.
Genau,
noch, ja.
Genau, so war das. So
ja,
war das.
Ja, ja. Immer ein bisschen später, ja. Und irgendwann, sagen wir, ab 2015 spätestens, also 2003, sagen wir, hat man das noch nicht so richtig verstanden, das Thema, ja. Wobei die Weine jetzt auch in der Reife besser sind, als man ihnen gegeben hat in dem Jahrgang. Aber ich denke, ab 2015 ist das auch kein Thema mehr. Dann wird auch im September, auch Mitte September, ein Riesling geerntet.
Also fast 4 Wochen früher.
Oft, ja. Wir haben die letzten Jahrgänge, großes Gewächs, 18 war 13. September. Ja, aber es war gut, es war auf den Punkt.
Und die einfachen Qualitäten später oder was heißt das? Oder parallel? Oder?
Ja, parallel oder halt später. Also beim Weißburgunder ist es eigentlich immer so, beim Spätburgunder sowieso. Das Spätburgunder ist oft die ersten, sind oft die ersten Trauben, die wir lesen. Also da geht es los mit Sektgrundwein, dann kommt Spätburgunder. Ja, dann kommt Spätburgunder, dann auch oft schon direkte Weißburgunder. Dann ist ein paar Tage Zeit, wo es mal so an die Gutsweine vom Weißburgunder geht, Chardonnay und dann schon aber auch die hochwertigen Rieslinge.
Wenn man das mal nur mal ausnahmsweise, dass man mal Analysedaten holt, Öxle liegen wir da beim Spätburgunder bei 90 Grad oder?
Ja, also wir ernten so 90, 92, ja, ja. Ne, das ist das Ziel beim Spätburgunder. Und
beim Weißburgunder auch?
Ja, beim Weißburgunder waren wir immer noch so bei 95, aber wir werden auch, wenn es dieses Jahr wieder so ein, also im kühlere Jahr immer gerne die 95, aber in den wärmeren Jahren dann eher 93, 92, weil das ist dann von der Ausprägung vom Wein am Ende ist die Eleganz dann doch etwas höher. Und
dann haben wir bei 92, 95 Grad Öxle, wie viel Säure strebt ihr an? Also du musst nehmen, was du kriegst.
Ja, aber ja, beim Weißburgunder, also im Jungwein irgendwie 7 und dann ist das beim fertigen Wein irgendwo bei
6,5. Ja,
gut 6, so irgendwas. Gut
6, ja. Und beim Riesling ist es wahrscheinlich Öxle ähnlich, 90, 92.
Ja.
Säure ein bisschen höher.
Ja, die Jahrgangsschwankungen doch noch ein bisschen größer dann beim Riesling. Das kann auch mal 8, 8,5 sein, aber es gibt auch Jahrgänge mit nur 7 oder so. Aber das wird alles seine, ist alles okay für mich. Das Gesamtbild muss stimmen. Ja.
Eigentlich ist ja der pH-Wert aussagekräftiger, oder?
Ja, zumindest was die Gärung dann angeht.
Ja.
Da ist der pH-Wert aussagekräftiger. Ja.
Ihr arbeitet biologisch im Weinberg. Hat das auch einen Effekt dann, wenn wir jetzt mal Richtung Keller gehen, wenn du davon glaubst, ihr vergärt spontan?
In dem großen Gewächsbereich weitestgehend, aber das ist kein Dogma bei uns.
Weil ich habe immer das Gefühl, wenn draußen sehr konventionell gearbeitet wird, dass man dann da quasi eine Mikroorganismen mit in den Keller holt, die sich dann eben bei Spontanvergärungen schwer tun. Ist so ein Gedanke von mir.
Ja, also ich denke, ja, wenn man es extrem betreibt, bestimmt, weil halt dann die Hefe ist ein Pilz, ja, und die hat es ist wissenschaftlich auch nicht so bewiesen.
Aber du gehst davon aus, dass du nicht unbedingt spontan vergären musst, um einen authentischen Wein. Also es ist kein Authentizitätsverlust.
Nö. Gar nicht. Ist es nicht für mich, ne.
Okay.
Es ist so, nimmt man jetzt so einen Most und lässt den gerade mal machen, was er will, dann macht er oft auch, was er will. Und für mich ist es nicht immer dann am Ende positiv, wenn das in verschiedene Richtungen läuft. Ja. Dann ist die Gärung hört dann mal auf, ja. Dann kommt der Säureabbau und dann sind noch ein paar andere Bakterien. Wenn die Hefe nicht kräftig genug ist, immer gewissen Moment, ja. Und dann gibt es auch nicht immer den authentischen Wein. Also wir machen das schon, wir lassen das angären spontan, dann gucken wir uns das an und wenn das super läuft und wenn wir das Gefühl haben, das funktioniert alles, dann ist das gut. Aber wir haben dann auch überhaupt keine Mühe, mit einer Reinzuchthefe, mit einer neutralen Reinzuchthefe zu unterstützen. Ich finde, es ist fast niemand in der Lage, das zu verkosten, ob das eine Reinzuchthefe oder eine Spontangärung ist.
Manchmal in der Jugend, ne, wenn der Stinker da ist, dann.
Ja, aber es gibt auch Reinzuchthäfen, die machen NSA-Stinker.
Ich weiß, die machen extra Stinker damit. Naja, ist mir schon.
Das ist ja. Nee,
von dem her finde ich, das.
Ja, ja. Wenn die Weine 5, 6, 7, 8 Jahre alt sind, ist das Thema, ja. Klar, es ist ein Ansporn, es ist eine Herausforderung, wenn man das mit Spontangärung 100% auf den Punkt, ja, wenn das funktioniert. Aber es funktioniert nicht immer und es war auch früher schon so. Ja, und ich denke, das, was dann am Ende steht, das muss gut sein.
Es gibt ja auch Keller, die haben eine Flora, die ist ungünstig, ne? Je nachdem, wenn es da zu trocken ist oder ich weiß nicht, wie die Kellerflora sein muss, damit es ungünstig
ist. Ja, oder wenn ein bisschen zu warm im Keller oder irgendwas, ja, dann ist das.
Oder auch zu kalt.
Ja.
Wenn man mal beim Zilliken zum Beispiel in diesem alten, kalten Keller ist, das ist immer gleiche Temperatur, ich weiß nicht, bei 12 Grad oder bei 10,
ja.
Da ist ganz schwer, dass da Bewegung entsteht.
Ja. Und ich meine, die Mosel hat ja da noch einen leichten Vorteil zu uns, was die Spontangärung angeht, wenn ich auch viele restsüße Weine mache, ist das ja kein Drama, wenn ein Wein nicht entvergärt. Aber bei uns, wir bewegen uns gerne im Bereich unter 4 Gramm. Bei unseren Weinen, das ist so schon ein bisschen, oder weil das eben für mich auch den Gebietscharakter gerade hier ausmacht, ja, das und da muss eine Hefe halt arbeiten.
Welchen Einfluss hat das Fass?
Hat schon einen gehörigen Einfluss, ja. Egal, ob ich, auch wenn es ein altes Holzfass ist, aber ein Holzfass ist was anderes als ein Edelstahltank. Das ist so, ja.
Und Projekt authentischer Wein wäre ja dann quasi fast das Neutrale besser, oder kann man das nicht sagen?
Momentan ist es ja so, bei uns ist alles, was Kalmit ist, also außer Spätburgunder, der ist ja komplett im kleinen Holz, ist Kalmit Edelstahl. Also der Weißburgunder und der Riesling sind Edelstahl. Und der Kirchberg, das ist ja auch ein, das ist ja auch ein Teil der Kalmit, ist im Halbstück ausgebaut. Aber wie gesagt, der Riesling und der Weißburgunder sind im Edelstahl, sodass wir 1:1 die Lage in den Wein
transportieren. Und dabei willst du auch bleiben?
Momentan ja. Also ich könnte mir mal vorstellen, dass wir das auch mal ins Stückfass geben, sofern wir, das ist unser nächstes Projekt im Betrieb, dass wir unsere Kellerei erweitern möchten. Und dann auch in große Holzfässer investieren können. Bisher haben wir nicht die räumlichen Möglichkeiten dazu, weil das muss ja passen. Und dass wir eventuell dann diese Weine schon auch in alten Fässern dann auch ausbauen.
Wann ist für den Riesling von der Kalmit, also das GG, deiner Meinung nach so der richtige, der gute, der optimale, ich weiß, das ist nicht auf den Punkt, aber so der reife Trinkzeitpunkt?
Ich denke, wenn man nach so 4-5 Jahren den Wein aufmacht, hat man immer den, ja, ich will nicht sagen, dass er immer genau auf den Punkt ist, aber dann hat man immer mal die besten Attribute, die er zeigen kann. Ja, das kann manchmal schon auch in der Jugend, wenn ich an den Jahrgang 17 denke zum Beispiel, das war in der Jugend schon, das ist schon eine ganz tolle Saftigkeit auch mitgebracht und auch schöne Tiefe schon. Andere Jahrgänge wie jetzt, haben wir gerade vorgestern getrunken, 10er, wenn ich daran denke, ja, das war am Anfang schon sehr kernig.
Tough,
ja, das war klar, dass man das so ein bisschen weglegen muss. Das ist jetzt super, ja. 2010. Und es ist alles schon ein bisschen unterschiedlich, aber 4-5 Jahre, da kommt schon ein bisschen was.
Und welchen Einfluss nochmal zurück hat der Winzer, der Kellermeister letztlich auf so die Stilistik, die letztlich dann in der Flasche für uns alle verkostbar ist? Sprich, die Kollegen, die im Kalmit arbeiten, haben eine ähnliche Lage, aber üben dort und im Keller einen anderen Einfluss,
ja.
Und das Produkt ist nachher sicherlich, weil das fragen ja viele, Mensch, 2 Weine, 3 Weine von der Kalmit, probiert, jo, was ist jetzt Kalmit, mein lieber Herr Staud, sagen die dann, die schmecken ja alle anders.
Ja, also man kann im Keller durch gewisse Eingriffe unheimlich viel machen. Also nicht, dass ich sagen will, das sind Kunstgriffe alles oder was, aber man kann sehr viel machen. Man kann aber auch sehr viel nicht machen. Und das sind für mich halt die authentischen Weine dann am Ende.
Ja. Wie der Dings sagt, der Hans-Günther Schwarz, kontrolliertes Nichtstun nennt er das.
Ja, genau. Also es gibt, man soll mit Sicherheit, man muss natürlich, man muss seinen Weinberg kennen. Man muss die Trauben draußen entsprechend selektionieren bei der Lese. Wir können zu Hause nochmal selektionieren. Da sollen dann wirklich nur die guten Trauben rein. Aber dann geht es auf die Presse, dann ist für uns schon nicht mehr viel zu tun, sozusagen. Wir sind jetzt kein Betrieb, der dann noch hier mit Abbeeren, Standzeit und so weiter, sondern meistens ist das Material so reif schon.
Ganz Traubenpressung dann, oder?
Leichtes Quetschen, abpressen. Dann wird nochmal, kommt der grobe Trub weg, weil das dann doch wirklich zu sehr einfachen Weinen führt, wenn man dann alles drin belässt. kommt der grobe Trub weg, aber wirklich nur der grobe, sondern der feine Trub geht mit rein vom Fruchtfleisch.
Wie geht der weg?
Das lässt man sedimentieren, okay. Und dann zieht man den klaren Überstand, zieht man oben weg. Ja. Mhm. Und das geht dann in die Gärung. Mhm. Und dann vergärt es.
Ja. Dauert es ein paar Tage, ein paar Wochen?
Ja, das geht so zwischen 4 und 8 Wochen irgendwo, die Gärung. Schneller ist es selten. Habe ich zwar nichts dagegen, wenn es schneller ist, aber selten ist es so. Und ja, dann wird der Wein leicht abgeschwefelt, wenn die Gärung dann eine Zeit vorbei ist. Und dann wird er irgendwann, wir filtrieren. Es gibt ist ja auch heutzutage eine große Motivation, nicht mehr zu filtrieren, aber wir filtrieren die Weine noch. Wir filtrieren die Weine im Weißweinbereich.
Das heißt, die bleiben die auch vorher noch Hefekontakt? Oder?
Ja, meistens sehr lange auf der Vollhefe.
Also, lange heißt?
Dieses Jahr waren wir, weil ich fand die Hefe sehr, sehr gut. Dieses Jahr waren wir bis Ende März auf der Vollhefe und haben dann abgezogen. Manche Weine haben wir auch noch auf der Hefe, jetzt gerade so Sachen, die im Holz ausgebaut sind, die sind auch noch auf der Hefe und bleiben auch bis zum Spätsommer noch. Und dann wird eigentlich abgezogen und abgefüllt.
Klingt alles sehr einfach, muss ich sagen.
Ne? Ja.
Das könnten wir ja fast ein Jahr mal zugeguckt, im Keller zumindest.
Ja, aber es gehört dann noch schon ein bisschen, also man muss den schon beobachten, ne, über die Zeit. Ach, gerade so in der Gärung, am Ende der Gärung und so weiter. Ja, da gehört schon, man muss dann seine Fässer im Blick haben.
Und schläft man da nachts unruhig oder in der Zeit?
Nicht unbedingt. Also wenn alles planmäßig verläuft und man hat das Gefühl, das funktioniert, und dann ist alles gut. Es gibt aber auch immer mal Weine, die nicht so machen, wie man das gerne hätte. Mhm. Und dann ist man doch halt schon mal, da geht man schon abends noch mal gucken. Ja, gerade in der Phase der Gärung und so weiter, wenn die dann noch biologisch aktiv sind, und geht morgens früh gucken. Und
Der piemontesische Winzer lebt leider nicht mehr, Giacomo Bologna hat mal gesagt, wenn der Wein gärt, das ist wie im Kreissaal. Ja. Das neue Leben entsteht, und da bin ich dabei, da kriegt mich niemand weg. Also, der hat es ein bisschen überdramatisiert vielleicht, aber
ja.
Der wollte einfach sagen, Mensch, ich habe immer ein Ohr dran in der Gärphase, da muss man halt wach sein.
Aber das muss man, also ich finde, also das muss man das ganze Jahr haben. Ja. Das muss man auch jetzt, ich meine, wir haben Blüte jetzt. Ja. Mhm. Das ist auch eine sensible Phase, da muss man auch, da ist man draus im Weinberg halt. Aber
man kann nichts machen, oder?
Man kann nichts machen, ja, aber man kann das schon was machen wir mit den Blättern? Nehmen wir jetzt Blätter weg, legen wir jetzt los. Wie ist die Wettervorhersage jetzt für die nächsten Tage? Ja? Wie hoch ist die Gefahr? Ich meine, wir haben schon zu kämpfen mit der Pilzkrankheit. Ja? Wie hoch ist da die Gefahr, und was tun wir jetzt? Und,
also muss jetzt Netzwebel spritzen? Oder?
Ja, das ist jetzt so halt, muss man ein bisschen mehr auf der Hut sein halt.
Sag doch mal eins, ihr habt hier, habe ich immer wieder gehört und bin denn auch schon mal auf der Bromwein begegnet, eure Südpfalz-Connection. Was ist denn das für eine Truppe?
Ja, das ist eine mittelalte Truppe schon. Südpfalz-Connection, das war, oder das sind fünf Winzer, von Schweigen bis Birkweiler. Da ist dabei der Klaus Scheu aus Schweigen, ist dabei der Sven Leiner aus Ilbesheim hier, ist dabei der Volker Gies und der Peter Siener aus Birkweiler und ich, Boris Kranz. Und das ging eigentlich los vor über 20 Jahren. In der Zeit waren wir alle in der Situation, dass wir nachgerückt sind in unseren Betrieben, dass die Betriebe alle in der Situation waren, dass es schon ganz ordentliche Betriebe waren, von der Elterngeneration aufgebaut, aber eben vom Verständnis des Weinmachens und der Weinstile in einer anderen Richtung unterwegs. Eben in der Richtung, wie das damals die meisten Betriebe waren. Und wir haben auch alle in guten Betrieben unsere Ausbildung gemacht und waren motiviert, hier etwas anders zu machen. Und in der Zeit war das gerade so der Beginn des Umbruchs im deutschen Wein. Also der spürbare Beginn, das ging ja schon ein bisschen vorher intern so los, aber der spürbare Beginn des Umbruchs. Und man hat natürlich dann so Vorbilder gehabt wie die Fünf Freunde, die es jetzt gerade bei uns in der Südpfalz gibt, mit Rebholz, Wehrheim, Siegrist, Becker und Kessler, also Münzberg, weil die ja viel bewegt hatten hier auch. Und wir sind dann eben auch losgezogen, waren fünf junge Winzer mit interessanten Weinen, die wir in unseren Betrieben gemacht haben, aber hatten eben noch nicht die Vermarktungsmöglichkeit für diese Weine. Und haben dann das Thema Prowein zusammen besetzt, was ja damals auch noch viel kleiner war vor 20 Jahren, als es jetzt heute ist. Ja. Und die Möglichkeiten, sich irgendwo auch so zu beteiligen, die gab es ja damals auch nicht. Wir haben dann zu fünften Stand gemacht. Wir sind losgezogen in Restaurants, haben Proben gemacht dort und haben eben so unsere Betriebe mit unseren Weinen am Markt langsam etabliert. Und dann wollten wir uns natürlich noch mit einem eigenen Projekt auch hervortun, was auch wirklich gut gelungen ist derzeit. Das war dann 2003 mit unserem Gräfenhauser Spätburgunder. Gut, da muss man jetzt weit ausholen mit dem Thema Gräfenhausen.
Erzähl.
Ja, also in der die Pfalz lebt ja eigentlich von der Weinstraße, Schweigen bis Bockenheim, aber es gibt eben auch so ein paar Enklaven in unserem Anbaugebiet, die kaum jemand kennt, die auch ab der Weinstraße sind, und dazu gehört eben auch Gräfenhausen.
So ein bisschen wie Odinstal, ne?
Ja, also noch weiter weg eigentlich, ja. Man fährt ja ins Queichtal nach Annweiler. Und dort geht dann wieder ein Seitental hoch, und dieses Gräfenhausen, diese Weinlage ist begründet auf Zisterziensermönche, die das Kloster Eusertal betrieben haben oder im Kloster Eusertal gewohnt haben, und die sind immer zum Trifels gewandert, um dort die Reichskleinodien zu verwalten, und haben diesen Südhang ausfindig gemacht. Und haben dort 1348, also urkundlich erwähnt, Spätburgunderreben gepflanzt. Ist auch dann dadurch nachweislich einer der ältesten Standorte für Spätburgunder in Deutschland. Und diese Geschichte, die kennt jeder, der sich ein bisschen in der Pfalz mit Wein so beschäftigt, hat schon mal was davon gehört, ja, aber alles nicht so detailliert. Und wir haben uns dann in die Geschichte eingearbeitet. Haben danach herausgefunden, dass dieser Wein eine sehr bewegte Geschichte hatte. Er wurde zeitweise, war das eher so Medizinwein, also wurde in Apotheken verkauft. Er hat auch eine ganz eigene Herstellungsmethode gehabt, dass man nach der Lese die Bottiche mit einem Lehm- und Strohgemisch im Prinzip verschlossen hat. Also früher war es ja eh üblich, dass man den Maischekuchen zur Maischegärung untergedrückt hat, dass der Saft oben überstand. Und dann hat man aber dort nach der Maischegärung das verschlossen mit so einem Stroh und Lehm. Und es wurde auch traditionell immer erst zu Weihnachten gekeltert. Also so lange stand der Wein dann oder die Maische dann und wurde zu Weihnachten gekeltert. Haben wir auch eine Zeit probiert, haben das so gemacht, ja. Und so hat dieser Wein und auch der Weinberg eine sehr bewegte Geschichte, und das hat uns dazu gebracht, dort 2003 ein Projekt zu starten. Wir konnten in der steilen Lage dort einen alten Weinberg pachten und ein Grundstück für einen neuen Weinberg konnten dort pflanzen und haben dann dort begonnen, Wein zu machen.
Neu pflanzen kann ich mir vorstellen. Das heißt, ihr habt gerodet erst das, was da war,
ja.
Hecken weggemacht.
Hecken war ein Brachstück, ja.
Und es standen noch Rebstöcke da?
Ja, es gibt inzwischen sind es noch weniger Weinberge. Es gab dort noch so 3-4 Hektar, die dort noch bestockt waren, allerdings kaum noch mit Spätburgunder. Das waren viel andere Rebsorten, weil in der jüngeren Vergangenheit kam das eben nochmal zum Erliegen dort, der Weinbau, so nach dem Zweiten Weltkrieg, weil dann keine Abnehmer mehr für diesen Spätburgunder aus diesem Gebiet da waren. Und dann haben sich die Winzer dem allgemeinen Trend, sag ich mal, unterworfen und haben dort Neuzüchtungen, also Rebsorten wie Scheurebe, Müller-Thurgau und so Sachen angebaut. Aber langfristig ist da kein Erfolg mit zu erzielen, weil die Erträge dort für diese Sorten viel zu gering sind und auch da der Absatzmarkt eigentlich nicht da ist. Das war früher, gab es in Landau, war eine rege Kellereistadt und dort wurden dann die, also Selbstvermarktung gab es auch in Gräfenhausen nicht, gab es ja vielerorts hier nicht in den, in den Gemeinden, aber Landau war eine rege Kellereistadt und die damaligen Kellereien konnten solche Weine verkaufen und haben dort auch einen Markt gehabt. Unter anderem auch aufs Kreuzfahrtschiff, kommen wir gleich nochmal dazu, wo der Wein verkauft wurde. Ja, und das kam dann eben nochmal zum Erliegen und ja, haben dann auch wieder über ein paar Ecken einen etwas verrückten Winzer aus Roth unter der Riedburg, muss man, also das ist eine ganze Strecke, kennengelernt, der aber dort einen Weinberg bewirtschaftet hat. Und der Mann war aber im entsprechenden Alter, dass er den Weinberg abgeben wollte und den konnten wir bekommen. Und der war auch okay. In einer sehr interessanten Lage.
Ja. Das war ein Glücksfall.
Ja, genau. Und dann haben wir eben gepflanzt. Ja, vielleicht nochmal zur Geschichte, wenn ich gerade Rot sage. Wenn man alte Weinbauliteratur liest über die Pfalz, findet man im südlichen Teil, der nördliche Teil ist deutlich besser beschrieben immer, oder gerade auch die Mittelhart. Aber der südliche Teil ist ja weniger beschrieben, aber man findet dann immer Edenkoben, Rot, Gräfenhausen und Schweigen. Also es hat ja schon eine gewisse Aussage, ja, wenn ich so einen Ort dann durchaus beschrieben finde in Weinbauliteratur. Also der Wein hatte eine Bedeutung. Und wir haben dann 2003 dort angefangen. Und aus der Historie raus, dass dieser Wein Ende der 20er Jahre auf Atlantik-Kreuzfahrten ausgeschenkt wurde, haben wir versucht, Kontakt zu Hapag-Lloyd haben wir einen Kontakt versucht aufzubauen, weil auf dem Bremer Lloyd wurde der ausgeschenkt. Da hat an so ein Schiff mal dieses blaue Band oder wie es heißt gewonnen für die schnellste Atlantiküberquerung. Und auf diesem Schiff wurde der Gräfenhauser ausgeschenkt.
Und die haben gesagt, ey, prima, machen wir.
Oder? Ja. Tatsächlich? Tatsächlich, ja. Die hätten den ersten Jahrgang komplett aufgekauft.
Ey.
Und der wurde auf der MS Europa wurde ausgeschenkt.
Und ich habe da mal Preise gesehen, da war ja, ist ja schon stattlich, ne?
Ja, wir sind sehr ambitioniert gleich mit 39 Euro
die Flasche. Genau. Das ist auch der Preis, den ich in Erinnerung habe.
Ja, genau. Und Der erste Jahrgang wurde dort komplett ausgeschenkt.
Und das Projekt hat seit dieser Zeit jetzt Bestand?
Ja, das hatte Bestand, wie so vieles. Es ist eine spannende Zeit gewesen. Wir haben doch sehr viel Energie investiert. Wir mussten jetzt aber feststellen, dass dadurch, dass der traditionelle Hang kaum noch bestockt ist oder jetzt überhaupt nicht mehr bestockt ist, war nur noch unser Weinberg dort, dass die Natur den sich
unter die Nägel gerissen
unheimlich schnell zurückerobert hat. Okay. Also wir hatten, am Anfang haben wir das auch noch akzeptiert, unheimlich viele Jahrgänge ohne Trauben. Weil wir haben alles probiert.
Ist es wild oder?
Ja, das meiste ist wild, Insekten. Wir haben alles probiert mit Zaun als Wildschutz, mit Netze und so weiter. Aber es waren dadurch mit drei Seiten Wald, ist es unheimlich schwierig. Ja? Und wir haben es dann schweren Herzens letztes Jahr aufgegeben. Das Projekt. Ja. Wir haben das lange gemacht. Ja, es ist schade, es war auch keine leichte Entscheidung. Aber Alternative wäre gewesen, wir gehen dorthin, wo die anderen Weinberge sind, da ist es einfacher, aber dann sind wir nicht mehr in dem traditionellen Gebiet. Aber wenn man der einzige Weinberg ist, und es war ja keine Fläche von einem Hektar oder was, wir haben 0,3 Hektar, was ja auch ausreicht für das Projekt, was wir machen wollten. Aber das war eben zu schwierig, diese 0,3 Hektar in diesem Gebiet zu halten. Das wäre wie wenn an der Kalmit außer uns keiner Wein machen würde. Und ja, von dem her war das eine schwierige Entscheidung. Aber sie hat danach bei allen so ein bisschen Erleichterung am Ende gehabt, weil wir haben uns schon viel, viel Arbeit gemacht dort. Und oft halt für nichts am Ende, ja, weil nichts rauskam.
Gut, das ist jetzt nicht so riesig gewesen, diese Ecke, dass ihr da außer eurer Arbeit extrem viel investiert habt.
Nein, nee, das ging ja mehr um den ideellen Wert.
Ja, genau.
Also
genau. Ein schönes Projekt, was man natürlich auch gut vermarkten kann und ist ein Thema, ne?
Ja.
Gewesen.
Ja. Definitiv, ja. Nee, das hat auch für die Gruppe. Ich meine, das hat uns unheimlich zusammengebracht. Ach ja, man hat dort. hättest ja mit selbst alles gepflanzt und immer selbst statt gewesen, die Arbeit machen und so. Also nicht, dass wir da jemand gehabt hätten, der das gemacht hat, sondern das war das Projekt von uns.
Ja. Und jetzt ist das Gruppenleben wieder etwas runtergefahren wahrscheinlich.
Ja, das ist also, was wir immer noch machen. Wir haben das mehr so in den Bereich des Internen verlagert sozusagen. Unsere Jungweinproben sind ein ganz wichtiger Aspekt. Wir machen immer mal wieder. Ja, wobei das ist auch so ein bisschen, hat jeder seine Ecke gefunden. Aber es ist ja auch ganz gut so. Ja, jeder Betrieb hat sich in der Zeit entwickelt und jeder hat so seine eigenen Punkte, die ihm vielleicht ein bisschen wichtiger sind. Früher war das was Homogenes und das war eine gute Zeit und wir haben jetzt auch eine gute Zeit, wo wir das aber vielleicht eher so ein bisschen auf das Interne verlagert haben und nicht mehr, dass wir jetzt die Vermarktung im Prinzip der Betriebe so irgendwie gemeinsam auch gestalten. Da haben wir schon so ein paar Aktionen gefahren damals. Es ist jetzt eher halt so, dass man sich intern zum Weinprobieren trifft.
Aber das tut ihr noch.
Ja, das
machen wir. Welche Bedeutung hat für dich gespielt der Schritt VDP?
War schon ein wichtiger Schritt, also keine Frage. Das hat natürlich, ja, gerade mit dem, wie wir begonnen haben, also den Wein auf entsprechenden Böden, in entsprechenden Lagen anzubauen, entspricht ja schon dem Grundprinzip, dass der VDP so lebt. Ja. Das hat ja auch dazu geführt, dass wir dann irgendwann in dieses Talenteprogramm aufgenommen wurden, da 5 Jahre dann dabei waren und dann mit einem Jahr Pause im Prinzip aufgenommen wurden in den Verband. Und also wir können uns schon mit den mehr als identifizieren, ja, mit den Zielen. Das ist schon.
Ist auch die Vermarktung wahrscheinlich jetzt ein Tick leichter oder über die ganzen VDP-Events?
Das unterstützt natürlich, aber als so ein Betrieb wie wir, ich meine, Kalmit ist eine Lage, die kannte vor 20 Jahren noch niemand, muss man auch schon eine gewisse Aufbauarbeit leisten, die wir gerne annehmen, ja, aber zum Beispiel auch im Ausland und so weiter, ich meine, VDP ist auch ein Thema, für was man mit dem Export gut arbeiten kann, aber auch dort muss man eben solche Dinge.
Geht kein Selbstläufer.
Es muss man etablieren, ja. Ich meine, das sind andere Lagen, die kennen die Leute halt oder auch die Weinhändler, das geht ja dann nachher bei der Händlerstruktur und so weiter. Hier muss man dann schon noch so ein paar Jahre Überzeugungsarbeit dann leisten und aber ja, wir merken, wenn man ständig am Ball ist sozusagen, lernen das die Leute.
Ja.
Und dass es funktioniert.
Wie hat sich der Weinmarkt aus deiner Sicht verändert? Denk mal an das Jahr 2000 und denk mal an das Jahr 2020. Also wie hat sich der Markt verändert? Wie haben sich vielleicht auch Kunden entwickelt oder nicht entwickelt, Bedürfnisse entwickelt oder nicht entwickelt? Was ist in diesen 20 Jahren passiert?
Also für mich ist 2000 ist so ein Schlüsseljahr, wo man angefangen hat, zu entdecken, wie gut deutscher Wein sein kann. Um diese Zeit, um die Jahrtausendwende. Also ich sag mal, wir hatten ja ich glaube, die schwierigste Zeit, die ich miterlebt habe für den deutschen Wein, waren so Ende 80er, Anfang 90er. Das war auch die Zeit, als ich meine Ausbildung begonnen habe. Wir waren, wenn ich an die Berufsschule denke, 24 Leute für die ganze Pfalz, die diese Ausbildung begonnen haben. Unser Sohn hat heute schriftliche Abschlussprüfung gehabt. Ich glaube, das sind fast 100 gewesen. Mhm. Ja, also daran sieht man alleine schon, wie die Bedeutung war. Mhm. Und es gab noch viel, viel mehr Betriebe zu der Zeit. Wir haben ja einen Strukturwandel, dass sich alle 20 Jahre die Betriebe halbieren.
Die Betriebszahlen.
Ja,
ja. Ja, und die Betriebe werden größer.
Auch. Ja. Die Hektar bleiben gleich, aber die Betriebszahlen, ja. Von dem her, man hätte viel mehr Potenzial gehabt an Leuten damals. Aber ein paar haben es erkannt und haben gesagt, so geht das nicht weiter. Wir müssen in Deutschland was verändern mit unserem Wein. Und spürbar wurde das, denke ich, für die Verbraucher draußen so um die Jahrtausendwende, dass hier was anders ist. Wie sind wir gekommen? Es ging mehr über das, dass man mit dem staubigen Image, sagen wir, des deutschen Weins aufgeräumt hat. Und es ging über sehr klare, sehr feine, eher fruchtige Weintype.
Ja, so sehe ich das. So ist auch der, so hat man auch damals Weine gemacht. Ja. Zwar auch schon mit Tiefgang und so weiter, aber dieses Frische, dieses Animierende, der gute Trinkfluss, was ein deutscher Wein mitgebracht hat, dieses Spiel, Säure, ein bisschen Süße vielleicht, also Süße im trockenen Bereich spreche ich jetzt, ja, also nicht, so konnte man viel Leute abholen, weil, ich sag mal, um uns rum Weißwein so nicht gemacht wurde so zu der das, Zeit. So ja. das, so der Weißwein, den es sonst in Europa gab, das waren eher schwerere, kräftigere Typen, aber nicht mit der Finesse und der Eleganz. Und so konnte man
und auch mit viel weniger Frucht.
Ja, viel weniger Frucht. So konnte man die Leute derzeit abholen. Und das war wirklich ein steiler Anstieg, den man dann genommen hat, ab 2000. Also wenn man da fit war und hat verstanden, um was es geht, konnte man da wirklich gut in Deutschland war das Erfolg, oder ist es Erfolgsgeschichte eigentlich, die Deutschland da hingelegt hat. Und jetzt befinden wir uns halt in einer Zeit, die ist für mich, es geht in eine deutliche Individualisierung des Weins. Mhm. Ja? Was aber dort dafür zeugt, dass wir uns es auch erlauben können. Ich finde es gut. Ja? Jeder Betrieb versucht sich so ein bisschen seinen Stil herauszuarbeiten, seinen Stil zu produzieren, und wir können ganz viele Stile nebeneinander haben. Es gibt immer noch den fruchtigen Weintyp, ja, und der wird auch immer noch gern getrunken, und es ist auch qualitativ, hier ist es immer noch auch ein guter Wein. Mhm. Wir können daneben aber auch diese eher wieder diese mineralischere Type, ein bisschen Frucht reduziert, die dann, ach, wenn sie erstmal ein, zwei Jahre gereift sind, vielleicht das alles Zeichen, was sie können. Und eben diese ganze Bewegung, was jetzt so mit Orange, Natural Wines und so weiter kommt. Wir haben, denke ich, durch auch gute Leute in der Branche und auch Leute inzwischen, die es verstehen, den Wein an anderer Stelle wieder zu verkaufen, die Möglichkeit, diese ganzen Stile nebeneinander zu entwickeln.
Mhm. Individualisierung hast du gesagt, ne? Scheint mir ein zutreffender Begriff zu sein. Ja? Also gerade wenn man das gesamte Spektrum sich anguckt, auch bis hin zu einer Naturweinbewegung, Orange Wine, auch die Differenzierung auf dem qualitativ hohen Level,
ja,
was wir haben, dann stimmt das auf jeden Fall. Und trotzdem befinden wir uns bei den Weinen, die wir jetzt gerade ins Visier genommen haben, ja immer noch in einer Nische. Ne?
Ja.
Aber mal 80% Pi mal Daumen ist immer noch eher basic. Ist eher noch basic, wird über die Discounter und so weiter.
Ja,
so, ne? das bleibt immer noch.
Das wird sich eher noch verstärken, dieses Thema. Also wenn man den Gesamtweinmarkt nimmt, weil eben, das muss man ja auch sagen, im Jahr 2000, wenn ich da in den Discounter gegangen bin, da gab es Schwarz-Weiß. Es gab viele Weine, die waren einfach schlecht, und ein paar wenige, die waren gut. Heutzutage, auch durch bessere Ausbildung, auch der Winzer ist auch jemand, der Wein für einen Discount produziert, ein Profi. Ja? Diese Weine haben wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, die haben keine, ich nenne es jetzt mal Seele. Ja? Da kommt.
Seele haben sie nicht, aber auch keine Fehler, ne?
Genau, aber sie sind, wenn man sie aufmacht, ist es fruchtig, frisch, ja, sowas, ja. Ne? Und von dem her ist dieses Schwarz-Weiß nicht mehr so, wie es damals war. Aber heute geht es darum, wirklich den individuellen Stil eben rauszuarbeiten und zu zeigen, was dann nachhaltig drinsteckt in den Weinen. Und da sind viele Stilrichtungen erlaubt heutzutage.
Guckst du auch über den nationalen Tellerrand ab und zu mal und guckst dich um, sag mal, in Frankreich oder in anderen Ländern, was da ist, sagen wir, im Weißweinbereich gespielt wird?
Ja, ja. Es ist für uns elementar eigentlich. Ja.
Was beobachtest du?
Wir sind meistens schon so ein bisschen im probiert wird alles. Aber intensiver sind wir doch dann eher in Frankreich unterwegs, weil also die nördlicheren Regionen Frankreichs eben am ehesten mit der Stilistik, die wir machen können, zu vergleichen ist. Und wobei man darf sich hier nicht irgendwie blind von irgendetwas beeindrucken lassen. Ich finde, man muss immer auch genau hinterfragen, wenn ich einen Wein auch noch so gut finde aus dem Burgund, einen Chardonnay, kann ich diesen Stil hier überhaupt authentisch so erzeugen? Und das ist auch wieder eine Frage, die dauert lang, bis ich die beantworten kann. Die kann ich nicht nach ein oder zwei Jahrgängen beantworten, sondern da muss ich viel ausprobieren dazu. Oder ist eben das, wie bei uns ein Riesling oder ein Weißburgunder wächst, authentisch. Und das war es dann auch. Ja. Diesen Fragen stellen wir uns. Mhm. Ja. Weil wir am Ende, denke ich, nur noch weiter nach vorne kommen können, wenn wir ein absolut authentisches Produkt haben, das dann hier einfach so wächst und natürlich mit unserer Unterstützung so in die Flasche dann kommt am Ende. Aber ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass es für jedes Gebiet einen ganz authentischen Typus gibt. Mhm. Ja? Mhm. Und das sind so Dinge, denen versuchen wir auf den Grund zu gehen.
Ja, ich bin dieser Überzeugung auch und darauf kommt es im Grunde genommen an, authentisch im Sinne auch von unverwechselbar.
Ja.
Im Grunde nicht kopierbar mehr. Ne? Und dann ist Qualität quasi auf der Ebene nicht mehr der Hauptfokus, weil die Qualität ist da sowieso schon enorm hoch.
Ja.
Hier geht es um Alleinstellungsmerkmale, um geschmackliche Identität, um echte Perlen statt Modeschmuck im Grunde genommen.
Ja,
ja, darum geht's. Und deswegen ist es auch wichtig, dass im Burgund ein anderer Typus von Weißwein entsteht als hier. Und hier ein anderer als in Birkweiler, obwohl es gar nicht weit weg ist. Ne?
Ja.
So, das ist, wer das hinkriegt, der kann quasi in dieser obersten Liga dieser Nische, dieser kleinen Nische spielen. Und das ist dann wie ein Ergebnis, wie wenn man bei einem geilen Konzert dabei ist. Ne? Also man liebt manchmal auch die einfache Musik. Für den Alltag ist die manchmal richtig toll und zum Schrofen sowieso. Aber so ab und zu so ein richtig geiles Konzert, ne? Das ist es. Egal, ob das jetzt im Jazz ist oder in der Klassik oder wo auch immer. Höchstes Niveau. Aber das ist nicht, was man jeden Tag immer wieder konsumieren könnte. Ne? Das würde überfordern. Und deswegen, ja, meine Frage zielte nur, guckst du eher, sagen wir mal, lieber mal an die Loire oder lieber ins Burgund oder so Bordeaux, denke ich, tendenziell eher weniger, wobei die Weißweine auch spannend sind.
Ja, ja. Nee, da muss ich sagen, weil Chardonnay wieder mehr Thema ist, ja, sind wir momentan eher auf der Seite, dass wir öfters mal ins Burgund gucken, wenn wir in die ausländische Region gehen. Und das am ehesten, ja. Wo man noch sehr stark Linsen ist die Champagner. Also A, trinke ich das unheimlich gern. Und B ist es so, dieses Thema Sektgrundwein beschäftigt mich, weil ich glaube, dass wir hier, gerade in dem südlichen Teil in der Pfalz, beste Bedingungen haben für, trotz dass wir die Klimaerwärmung haben und so weiter, weil wir das auch seit ein paar Jahren ausprobieren, wirklich sehr gute Sektgrundweine zu erzeugen. Und weil das Thema bei uns, wir sind ja ein bisschen höher von der Höhemeter, wir haben schwerere Böden, wir haben, wenn wir jetzt zwischen Kleiner Kalmit und Pfälzer Wald sind, ja unheimlich schwere, tonische Böden, die auch immer wirklich ein bisschen verzögert sind von der Reife. Also nicht von ungefähr, wir haben Cabernet Sauvignon, aber da machen wir seit 17 Jahren nur Sekt draus. Das haben wir auch mal gepflanzt in diesem Rotweinboom, haben aber gemerkt, in den meisten Jahren wird das nicht reif hier. Und ich bin der Überzeugung, wir können gerade vom Spätburgunder, vom Chardonnay, wir können, wenn wir die entsprechend früh ernten, wirklich tolle Sektgrundweine machen. Und wenn man hier
spannend.
Ja, hier weiterarbeitet noch, wir haben noch jetzt bei uns schon begonnen mit Reserveweine, also wir haben die letzten Jahrgänge Sekt, die wir gemacht haben, das ist bei uns im Moment nur Nische, ist aber immer schon drei verschiedene Jahrgänge gewesen, die waren im Holzach gelagert, in alten, also ältere Fässer, und da entwickelt sich was, ja, und dem wollen wir auch noch etwas auf den Grund gehen.
Auf den Grund gehen. Also da dürfen wir was erwarten noch.
Ja.
Okay, das ist also schon mehr als nur ein Hirngespinst.
Ja.
Wann ist der erste Jahrgang da?
Ja, also in diesem Stil, sagen wir mit so.
Ist ja jahrgangsübergreifend.
Ja. Also das, was wir jetzt haben, allerdings ist das Lohnversektung. Also der Sektgrundwein wurde weggegeben. Denke ich, ist schon ganz, ganz ordentlich. Aber wir wollen das jetzt auch beginnen, im eigenen Haus zu machen. Auch wenn wir jetzt momentan noch keinen Platz haben, aber irgendwo finden wir eine Ecke, wo wir die Boxen zum Lagern hinsetzen, die nächsten Jahre fürs Hefelager. Ja, aber ich denke, in 3-4 Jahren wird dann eventuell, oder wird nicht eventuell, wird der erste auf den Markt kommen, dann, wenn es ans Dekochieren geht.
20 Jahre, wenn wir zurückgucken, ne, ging es hier los mit dir?
Ja, ein bisschen länger, 24 Jahre.
Ja. Ist ja, wenn man jetzt auch mal in die Presse guckt und die Bewertungen etc., kann man ja schon sagen, ohne jetzt, dass ich dir schmeicheln will, das ist eine Erfolgsstory. Und wenn du jetzt mal auf dich selbst guckst für einen Augenblick, wir haben die ganze Zeit auf den Weinberg geguckt, auf dich guckst, was glaubst du, welche deiner Persönlichkeitsmerkmale oder Eigenschaften waren mitverantwortlich dafür, dass das so geklappt hat?
Schwierig.
Ja, es ist immer schwierig, auf sich selbst da zu gucken.
Ja. Also erstmal ist es so, dass ich glücklicherweise meine Frau kennengelernt habe. Weil wir sind ein super Team, muss ich sagen. Ohne sie wären wir oft nicht so präsent, wie wir sind. Weil ich eher ein Typ bin, ich bin froh, wenn ich draus bin. Ja. Oder im Keller. Und das wird mit jedem Jahr des Alters irgendwie verstärkt sich das noch. Natürlich bin ich da und ich habe auch gern Kundenkontakt und spreche mit den Leuten und so weiter. Ich bin jetzt aber kein offensiver Verkäufertyp. Mhm. Ja. Was aber halt auch dazugehört, ja, dass man erfolgreich Jahrgänge präsentieren kann, weil nur im Keller, wenn sie nur im Keller sitzen, nutzt nichts. Ja. Aber das hat mir halt natürlich auch Freiräume gegeben und wir waren schon relativ früh zusammen und auch zusammen relativ früh schon eine Familie gegründet, sodass meine Frau auch relativ früh schon im Betrieb dabei war, eingestiegen ist und das hat Freiräume geschaffen, mhm, sozusagen für das, was ich dann auch wirklich intensiv machen konnte und das war mich um Weine kümmern und die Weine so an- und auszubauen.
Bist du eher Pragmatiker? Entscheidest du, die Bedingungen sind jetzt gerade so, jetzt mache ich das, oder bist du eher visionsgetrieben? Das heißt, ich habe ein Ziel, ich wollte schon mit 17, 18 wusste ich schon, wo ich hin wollte, sowohl mit der Weinqualität, als auch mit dem Weinpreis, als auch mit dem Renommee des Weingutes, oder bist du eher so, der von Jahr zu Jahr denkt, von Jahrgang zu Jahrgang?
Nee. Also das war schon, ich habe schon so, das, ich weiß nicht warum, aber irgendwie schon, für mich war relativ früh klar, dass ich diesen Beruf lernen möchte, weil mir das schon immer Spaß gemacht hat. Und ich habe irgendwie schon, das war ganz am Anfang, Ausbildung war für mich schon diese Kalmit, das ist was Einzigartiges. Okay. Und ich wollte dort schon immer entsprechend hochwertige Weine erzeugen.
Ach, wieso haben das die Leute vor dir nicht so gemacht?
Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also es gibt ja schon ewig, ja schon immer, das gibt urkundlich erwähnt, schon 1700 und wahrscheinlich noch länger, ja, es gab in Ilbesheim das Urkataster, gab es Reben auf der Kalmit Owe, es gab Reben Richtung Pfälzerwald hoch. Ilbesheim hatte große Gemarkung, 400 Hektar, also 400 Hektar Weinberge, im Gesamt sind es knapp 500 Hektar Ilbesheimer Gemarkung. Ja, und noch so ein paar andere Flecken, meistens auf den Höhenzügen, wo dann der Boden für den Ackerbau auch zu schwer war. Ne? Dort waren keine Wiese oder irgendwelche ackerbauliche Fläche. Da gab es Wein und um die kleine Kalmit rum gab es schon immer Wein. Aber das war jetzt keiner da, ich weiß es nicht, eigentlich erschließt sich von selbst. Wenn ich dort einen Riesling pflanze und dort einen Riesling pflanze, das hat immer 2 Gramm mehr Säure wie dort. Mhm. Ja. Ja.
Aber die Frage ist, wie kommt ein junger Kerl, ne, dazu, so eine Vision da mit der Kalmit zu verbinden und die Generationen vorher haben ja, das irgendwie...
Ja, vielleicht war das halt auch, ich meine, es war ja oft so, dass auch die Generationen nicht so durften, ja, und ich meine, das muss ich bei uns auch im Elternhaus immer sage, meine Eltern waren schon immer relativ liberal, ja, was das angeht. Das Weingut wurde auch immer mütterlicherseits übergeben. Mein Vater war ein Quereinsteiger und der hat mir, ich war noch im zweiten Ausbildungsjahr, also das ging dann ins dritte, hat er mir den Keller schon komplett übergeben. Ja. Also im Prinzip seit 1992 bin ich verantwortlich für den Keller.
Und da warst du keine 20?
Nee, war ich 18.
Ja.
Ja. Und das hat mich dann, und ich war früher auch auf jeder Weinmesse hier unterwegs, habe Weine probiert und so. Und ich durfte halt auch was machen. Das muss man halt auch sehen, wenn ich nichts darf. Ja,
ist klar. Bleibt der Horizont beschränkt.
Ja, genau. Und das ist halt auch Ansporn gewesen, dann auch abzuliefern. Ja,
verstehe.
Und was zu machen. Ja.
Klar. Du konntest nicht sagen, ich musste ja, ne? Sondern ich durfte.
Ja, und damals hat es gerade so angefangen. Und dann war nach ein paar. Ich war in der Berufsschule mit ein paar guten Leuten. Da war der mit Philipp Kuhn zusammen. Der Axel Neis war noch bei uns Berufsschulklasse. Ja, und da haben wir, das hat damals schon so Spaß gemacht. Die waren ja so unterwegs da. Und dann.
Ja, ist ja ähnlich. Die sind ja auch beide, haben einen guten Weg.
Ja.
Seid ihr im Grunde genommen vergleichbar.
Ja, ja, und es sind ja aus ähnlichen Betriebsstrukturen auch gekommen, wie ich dann, ja.
Okay. Also Vision verbunden mit dem festen Glauben an die eigenen Überzeugungen, ne?
Ja, wobei natürlich ein gewisser Pragmatismus auch immer dazugehört. Mhm. Ja, man muss schon dann auch mal drauf packen, ja, weil man kann ja nicht sagen, ich mache jetzt nur dann hier von Anfang an eine Linie. Das muss doch familiär schon, ja. Meine Eltern haben ja auch einen gewissen Wein und auch einen gewissen Wein gemacht, einen Weinabsatz gehabt. Das musste ja auch ein bisschen weiter, also zumindest eine Zeit weiter bedient werden. Ja. Und diese Weine wurden dann immer parallel gemacht. Das waren so ein bisschen verschiedenen Hochzeiten, deshalb müssen wir da auch getanzt am Anfang, ja. Und aber das hat dann ja einen guten Weg genommen und so haben wir eigentlich bis auf einige wenige die Kundenstruktur auch komplett ausgetauscht, die wir mal hatten. Es gibt noch ein paar alte Kunden von meiner Eltern, die den Weg mitgegangen sind, aber viele, gut, es geht auch über die Generation dann klar, aber viele, denn war das dann irgendwie suspekt, was hier passiert.
Wie viel von dem, was du vorhast, ist schon umgesetzt? Ich meine, du hast gerade gesagt, Sekt, okay, da gibt es ein weiteres Projekt.
Ja.
Werden andere noch kommen oder sagst du auch, so wie es im Moment ist, von der Größe her und von der stilistischen Ausrichtung her, Rebsorten, Spiegel etc., das kann durchaus so die nächsten, sagen wir mal, 20 Jahre so weitergehen?
Also für mich ist es so, was die Rebfläche angeht, ich meine, kleines hin oder her, aber wir haben jetzt letztes Jahr noch mal ein bisschen erweitert, aber das ist, glaube ich, für mich so das Ende, was ich machen werde, weil das jetzt so eine Größe ist, wo ich nicht nur verwalte, sondern auch noch mitarbeite an dem Thema, selbst praktisch mitarbeiten kann, das möchte ich auch. Und es würde ab einer gewissen Größe nicht mehr funktionieren.
Wo ist das so die Schnittstelle?
Also wir haben jetzt 24 Hektar. Ja. Natürlich brauchen wir da Mitarbeiter, brauchen wir Leute, aber man kann
auch bei 50 ist klar, da geht das nicht mehr.
Ja. Und das geht auch nicht, wenn es zu viele Flaschen da rauskommen müssen. Mhm. Ja. Das geht auch nur, wenn die Flaschezahl noch überschaubar ist, weil sonst ist man logistisch dann schon eingebunden, ja, in dem Thema. Und so kann man in alle Bereiche noch so, ist man noch praktisch auch dabei. Und von dem her, da sind wir durch. Ich würde auch für mich jetzt, könnte ich sagen, dass ich den Weinstil, den wir jetzt so machen, in die Zukunft tragen würde. Und ich meine, es wird immer ein bisschen was am Rande kommen, allein auch kommen müssen, ja, weil so, und das ist ja auch das Interessante, der deutsche Weinmarkt ist ja ein guter Weinmarkt, der ist aber auch immer in Bewegung und es sind auch immer wieder Trends und man kann sich nicht ganz frei machen, dass mal wieder und es ist zurzeit so, dass mal Muscatella gern getrunken wird. Mhm. Das heißt ja nicht, dass wir einen Lagen Muscatella machen, aber ja, also gewisse Bewegungen wird man die auch immer mitmachen müssen, aber so die Grundpfeiler, die würde ich jetzt für mich nicht mehr verändern. Mhm. Aber die nächste Generation kommt, ja, beziehungsweise geht jetzt ins Studium dieses Jahr.
Wie alt ist der Sohn?
21.
Okay,
ja. Ja, hat 2 Jahre Ausbildung jetzt gemacht. Das fand ich auch gut, dass er das gemacht hat vorm Studium, dass er sich 2 Betriebe mal angeguckt hat, dass er Praxiserfahrung gesammelt hat und geht jetzt dann ins Studium. Und ja, ich habe das so erlebt, dass man mich Dinge hat probieren lassen und machen lassen, und das, denke ich, muss ich auch so weitergeben. Ja. Und dann, wenn er entscheidet, dass der Betrieb in eine andere Richtung gehen soll, irgendwann, wenn wir dann auch übereinkommen, dass es funktionieren kann, ja, es ist nicht mehr so eine einfache Entscheidung, wie das vor 20 Jahren oder 25 Jahren war heutzutage, weil ich denke, das ist in einer anderen Richtung jetzt. Aber das heißt nicht, dass man etwas verändern kann, und das muss man dann irgendwie entwickeln.
Du hast ja vorhin den Trend Individualisierung angesprochen, Differenzierung, und kann durchaus sein, dass dein Sohn irgendwann noch eine spannende Nische entdeckt. Vielleicht wird er ein Fan von Naturweinen und baut da eine kleine Nische, eine weitere auf. Wie stehst du zu dem Thema?
Ich sehe das, also so wie ich es vorhin auch gesagt habe, das ist ein Teil, ja, Individualisierung, aber ich vergleiche das auch gerne so wie mit Stilrichtungen in der Kunst. Ja. Wenn es auf einem guten, hohen Level gemacht ist, hat alles seine Berechtigung. Ja. Und dann kann ich bin selbst kein Riesenfan davon, ja, aber es muss einem ja auch nicht alles gefallen, was es gibt, deswegen muss es aber nicht schlecht sein. Ja. Bei mir wären die Flasche zu selten ganz leer, aber ich habe Respekt vor jedem, der so einen Wein wirklich gut auf die Flasche bringt, und es gibt auch für diese Weine Einsatzmöglichkeiten.
Muss natürlich muss natürlich schon extrem wahrscheinlich sauber gearbeitet werden in allen Prozessen vorher.
Ja, aber bei uns ist Schwefel erst dann ein Thema, wenn es Richtung Abfüllung geht. Vorher ist Schwefel, also gut, im Jungwein wird dann mal geschwefelt, aber im Most und im Bereich Gärung und so weiter hat Schwefel auch außen vor. Ja, das geht dann später hin. Das ist ja so, Schwefel neutralisiert ja auch einiges, was so an Garnebenprodukten da ist. Und das bleibt eben bei diesen ungeschwefelten Weinen da, Acetaldehyd etc., was diesen leicht apfeligen Geschmack danach gibt. Und ja, natürlich, die müssen sauber arbeiten, wenn es gut werden. Ja, das geht gar nicht. Hier oder jetzt einmal im einfachen Weinbereich kann man so ein bisschen was mit gewissen Methoden, das wird dann immer noch eine Frucht, ja. Und die bleibt auch eine Zeit, aber das geht halt in dem Bereich, wenn ich ohne Schwefel arbeite, weil das halt dann mikrobiologisch instabil ist, da geht dann
Ich meine, spannend ist die Sache für mich allein schon mal zunächst mal einfach als Gegenbewegung gegenüber die andere große Bewegung, nämlich eine zunehmende Industrialisierung des gesamten Sektors. Das haben wir ja im Grunde genommen.
Ja, ja.
So, und das ist da natürlich ein paar begeisterte, in der Regel jüngere Menschen gibt, die sagen, jetzt machen wir mal hier das Ding mal ganz konsequent. Ja? Und da gibt es auch einen Markt für, der ist nicht groß, aber es gibt gerade auch bei jungen Menschen so einen Markt, die sagen, ja, das ist so, wie ich nur bestimmte Dinge essen will, so trinke ich auch nur bestimmte Weine. Und dass das jetzt auch noch nicht auf allerhöchstem Niveau passiert, sagen wir hierzulande, in Frankreich ist das Niveau schon ein bisschen höher, ist auch normal, ne? Wenn man an die ersten Bio-Weine denkt vor 40 Jahren oder so, das war auch gruselig. Da musste schon Enthusiast sein, Bio-Enthusiast, um die zu mögen. Und deswegen, ich sage immer, ein bisschen Zeit lassen, mal gucken, wie das Ding
sich entwickelt. Ja, und auch jede Bewegung strahlt aus. Ja, das muss man auch sehen. Und jeder kann gewinnen von sowas. Ne? Das ist, weil also ich sage mal, nicht jeder, aber engagierte Winzer sind auch links-rechts unterwegs und machen sich dann schon ihre Gedanken und probieren das und sagen, okay, ist vielleicht jetzt so in dem Stil nicht mein Fall, aber ich kann auch davon was mitnehmen.
Ja.
Ja? Mhm. Und von dem her bin ich da, stehe ich dem offen gegenüber.
Also was wünschst du dir für die Zukunft? Hast du da was? Das?
Was wünsche ich mir? Ich bin ja also nicht nur in meinem Betrieb aktiv, weinbaulich, sondern ja auch schon noch so ein bisschen. Und ich wünsche mir für unser Anbaugebiet oder für alle Anbaugebiete eigentlich, dass wir positiv in die Zukunft gehen, weil ich sehe schon, es sind keine ganz einfachen Zeiten auf dem Weinmarkt generell. Und ich wünsche mir, dass wir diesen Geist, den wir hatten, auch der gewissen Gemeinsamkeit, weil das war mal, wir hatten es vorhin so um die Jahrtausendwende, das, wir waren sehr gemeinsam unterwegs und haben das versucht zu entwickeln. Wenn man jetzt auch das Thema Message in the Bottle zum Beispiel in Rheinhessen, das war eine ganz große Anzahl von Betrieben, die alle in diesem Geist gestartet sind, dass wir den so ein bisschen noch in die Zukunft tragen können.
Ein bisschen wiederentdecken vielleicht.
Und ein bisschen wiederentdecken, weil das ist angenehmer zu arbeiten, als wenn man gegeneinander arbeitet. Und es ist das Thema, wir können nicht weg. Da, wo wir sitzen, sitzen wir mit unseren Weingütern. Und da gehört alles dazu und auch die Ortschaften. Und in den Ortschaften gibt es nun mal verschiedene Winzer in verschiedenen Kategorien. Aber man muss das irgendwie versuchen, dass man das mit einer Gemeinsamkeit entwickelt. Und wenn der deutsche Wein einen guten Namen hat, wenn das Gebiet einen guten Namen hat, und dann hat auch jeder Einzelne was davon.
Ich denke, man sieht das, was du sagst, sehr schön, meine ich unter anderem an der Saar. Die Saar ist für mich so eine Region, die relativ eng beieinander steht, die im Grunde genommen gemeinsam auf einem sehr hohen Qualitätslevel marschieren und wo sich auch sozusagen die Platzhirsche letztlich integrieren und vor den Karren spannen lassen für das gesamte Gebiet. Ja, wenn man manchmal sieht, wie Nivo da schuftet für das gesamte Gebiet,
ja,
natürlich immer mal auch im eigenen Interesse, aber trotzdem, er lässt sich da nicht vereinzeln, sondern er hält immer die Fahne des Gebietes ganz, ganz hoch. Und das, glaube ich, ist für ein Gebiet wichtig.
Ja, das ist auch bei uns für die Pfalz so, ja.
Ja, fein. Dann danke ich dir ganz, 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 ganz herzlich.
Gerne, hat Spaß gemacht.
War ein schönes Gespräch. Und die letzte Frage, was trinken wir jetzt zusammen?
Jetzt trinken wir einen 17er Riesling Kalmit.
Cool, vielen Dank.
2017.
Klasse. Ja. So, ihr Lieben, das war das Interview mit Boris Kranz aus Ilbesheim in der Südpfalz. Wir haben uns anschließend nochmal zu einem sehr spannenden Online-Tasting getroffen und haben zwei Weine seines aktuellen Sortiments miteinander verkostet und ausführlich besprochen. Weil ich euch das nicht vorenthalten will, werde ich die nächste Podcast-Episode von Genuss im Bus in genau einer Woche diesem Tasting widmen. Verkostet haben wir den 2019er Riesling Gutswein und den 2018er Kalmit Weißer Burgunder Großes Gewächs. Wer mag, kann sich die beiden Weine natürlich selbstverständlich direkt beim Weingut bestellen und dann Hör- und Trinkgenuss miteinander verbinden. Also, ich freue mich, wenn ihr in einer Woche beim Tasting mit Boris Kranz wieder dabei seid. Bis dahin, lasst es euch schmecken, tschüss und auf Wiedersehen.